In der heutigen Folge geht es für den für mich mit Abstand auf Platz 1 stehenden Regenerationsfaktor, nämlich den Schlaf. Und da geht es nicht nur um die Wichtigkeit für den Sport und die körperliche Leistungsfähigkeit, sondern auch Freizeitsportler, Büroathleten und Leute, die ihre Probleme vielleicht in ganz anderen Bereichen haben, profitieren von einem optimalen Schlaf. Dr. Gerrit Käferstein hat ein Buch rausgebracht, und zwar das Praxishandbuch Schlafoptimierung durch besseren Schlaf zu mehr Lebensenergie. Einer meiner Lieblingspassagen da drin zieht sich auf den Sport, passt aber auch auf alle anderen Lebenslagen. Perfekter Schlaf nach perfektem Training macht perfekt. Was damit gemeint ist und was noch wichtig ist für den Schlaf, das erfährst du in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Männersache, dem Gesundheitspodcast für das vermeintlich starke Geschlecht. Mein Name ist Kamil und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast geht es darum, wie du deinen Lieblingssport wieder schmerzfrei ausüben kannst, deinen Alltag so gestaltest, dass du fit und gesund bleibst, ohne dass dein Tag 28 Stunden haben muss. Außerdem sprechen wir darüber, wie du dich nach dem Essen leicht und energiegeladen fühlst, anstatt müde und aufgebläht. Und das ist noch lange nicht alles. Ich habe spannende Themen, praktische Tipps und inspirierende Gäste für dich. Also bleib dran und lass uns direkt starten. Viel Spaß bei der heutigen Folge von Männersache, dem Gesundheitspodcast für das vermeintlich starke Geschlecht. Du musst kein hochbezahlter Fußballspieler sein, um vom Schlaf zu optimieren, wenn er denn auch richtig abläuft. Aber zuallererst möchte ich die Frage klären, warum schlafen wir überhaupt? Wie im Buch von Dr. Käferstein beschrieben, ist es wichtig zu verstehen, dass die Effektivität deiner Ernährungs- und Trainingsintervention ohne den optimalen Schlaf eingeschränkt sind. Wenn du also vorhast, mit einem Trainings- oder Ernährungsplan deine körperliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen, Gewicht abzunehmen oder welche Ziele du auch immer haben magst, dann wird, wenn du nicht auf den Schlaf mitachtest, das Erreichen deiner Ziele mindestens erschwert. Der Schlaf ist der entscheidende Faktor, der den Körper nicht nur regenerieren, sondern auch adaptieren, also anpassen lässt. Während du schläfst, laufen im Körper einige Prozesse ab, die deine psychische und mentale Leistungsfähigkeit beeinflussen. Im Schlaf werden Wachstumshormone ausgeschüttet, das Gewebe wird repariert, das du über den Tag durch zum Beispiel Training oder andere Belastungen geschädigt hast, und Dinge, die du gelernt hast. Und da rede ich einerseits von motorischen Fähigkeiten, also Bewegung, Übungen, die du neu ausprobiert hast, oder Dinge, die du für die Schule brauchst, auswendig lernen zum Beispiel. Das wird im Schlaf auf unserer Festplatte verankert. Ohne guten Schlaf haben wir das Problem, dass der Muskelauf- und der Fettabbau, aber auch die Konzentration eingeschränkt sind. Schlaf ist also nicht nur eine passive Phase des Nichtstuns, sondern ein aktiver Zustand, in dem das Fundament für deine Gesundheit gelegt wird. Nächster Punkt. Schlafprobleme. Wie sieht es eigentlich jetzt im Durchschnitt in Deutschland aus? Die häufigsten Probleme bestehen aus drei Teilen, nämlich dem Einschlaf-Durchschlafproblem oder das, ich sag mal, frühe Aufwachen. Und das ist eher ungewollt gemeint. Laut dem Statistischen Bundesamt variiert die Schlafdauer je nach Altersgruppe und Lebenssituation. Im Jahr 2022 schlafen Personen, die älter sind als 10 Jahre, durchschnittlich 8 bis 37 Stunden pro Tag, laut dieser Studie. Im weiteren Verlauf des Lebens, also mit zunehmendem Alter, nimmt die Schlafdauer zunächst ab und im Höheren wieder zu. Was wichtig ist bei dieser Statistik zu beachten, hier geht es ganz alleine um die Schlafdauer und nicht um die Schlafqualität. Denn wieder andere Untersuchungen haben gezeigt, dass Paare mit Kindern oder Alleinerziehende deutlich weniger schlafen. Sprich, familiäre Verpflichtungen und Alltagsbelastungen spielen hier auch definitiv eine Rolle. Was ich persönlich ein bisschen komisch finde, ist, dass die Statistiken grundsätzlich eine Schlafdauer von über 8 Stunden angegeben haben. Und wenn ich da an mein Umfeld denke und an meine eigenen Erfahrungen, da würden sich viele, viele Leute wünschen, ansatzweise an die 8 Stunden zu kommen. Nochmal der Punkt, ich rede hier nur von der Schlafdauer, beziehungsweise nicht ich, sondern die Statistiken, und nicht von der Schlafqualität, vom Durchschlafen und so weiter. Jetzt ist aber auch interessant, wie die Schlafqualität eingeschätzt wird. Und da haben sich ein paar Krankenkassen die Mühe gemacht und haben Statistiken aufgestellt, Im Jahre 2017 hat die Technikerkrankenkasse herausgefunden, dass rund ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland ihren Schlaf als schlecht oder sehr schlecht einschätzen. Außerdem berichten ungefähr 35% der Befragten, mindestens einmal pro Woche unter Schlafstörungen zu leiden. Weil 2017 auch ein bisschen her ist, habe ich noch zwei weitere Studien rausgesucht. Einmal vom Robert-Koch-Institut, das herausgefunden hat, dass ein Drittel aller Befragten innerhalb der letzten 4 Wochen klinisch relevante Ein- oder Durchschlafstörungen hatten. Aus dem Jahr 2023, also halbwegs frisch, leiden laut einer Analyse der Barmer Krankenkasse 7% der Bevölkerung in Deutschland, also ungefähr 6 Millionen Menschen, an chronischen Schlafstörungen. Also wenn man das jetzt beides vergleicht, die Schlafdauer und die Schlafqualität, dann sieht man eindeutig, dass man nicht wirklich viel drauf geben kann, in Anführungsstrichen lange zu schlafen. In der Realität könnte es nämlich auch so aussehen, dass die Leute um 9 Uhr schon ins Bett gehen, aber dann dafür erstmal 1 oder 2 Stunden am Handy Filme oder Serien gucken, von ihren Kindern nachts mehrmals geweckt werden oder morgens früh durch den Wecker vielleicht auch mehrmals und nicht nur einmal, viele Grüße an die Snooze-Taste, aus den Träumen gerissen werden. Der Schlaf ist also eine sehr individuelle Sache, die von vielen Faktoren abhängig ist und deshalb ist es gar nicht so einfach, pauschale Aussagen zu machen. In dieser Folge werde ich es versuchen, aber unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Leben haben natürlich auch unterschiedliche Ansprüche. Der nächste Punkt und die nächste Frage. Welches sind die Top-Gründe für schlechten Schlaf? Und da gibt es natürlich auch viele verschiedene Faktoren, sowohl physischer, also körperlicher, als auch psychischer Natur. Ein Punkt ist der unliebsame Stress natürlich. Der Stress gilt als Hauptursache für schlechten Schlaf. Laut einer Umfrage in den USA sind finanzielle Sorgen, Kriege, Kriminalität und Klimaextreme bedeutende Stressoren, die den Schlaf negativ beeinflussen. Was an diesen Stressoren problematisch ist, das habe ich schon mal angesprochen in den vergangenen Folgen, und zwar, dass unsere Software darauf programmiert ist, über eine kurze Zeit sehr gute Mechanismen zu haben, um mit Stress umzugehen. Wenn es um alte Stressoren geht, wie Hunger, Durst, Hitze, Kälte, dann bewegen wir uns hin zum Essen, laufen weg vom Säbelzahntiger. Aber die Stressoren, die ich gerade genannt habe, das sind mal in Anführungsstrichen virtuelle Stressoren, die uns über eine lange Zeit, vor allen Dingen, wenn wir gerne Nachrichten schauen, begleiten, uns viele Sorgen bereiten und den Stress chronisch lang und chronisch hochhalten. Der zweite Punkt sind Genussmittel und andere Substanzen. Und beim Konsum von Alkohol, Nikotin und wie gesagt anderen Substanzen kann es zu unterschiedlichen Schlafstörungen kommen. Besonders der Alkoholmissbrauch bzw. auch die Abhängigkeit sind häufig mit sehr starken Durchschlafstörungen verbunden. Wenn wir müde sind, aber performen müssen, dann ist der Kaffee natürlich ein gängiges Genussmittel. Das im Kaffee enthaltene Koffein hat eine sehr belebende Wirkung auf uns, hat aber auch genauso einen negativen Effekt auf die Schlafqualität. Eine Studie von 2024, die ich dir gerne in den Shownotes verlinke, hat sich mal angeschaut, wie sehr Koffein den Schlaf beeinträchtigt. Das waren mit 23 männlichen Probanden eine sehr kleine Gruppe. Aber hier konnten die Wissenschaftler sehr gut zeigen, dass selbst moderater Koffeinkonsum, und moderat, damit meinten die einen Koffeinkonsum von unter 300 Milligramm pro Tag, kann schon die Schlafqualität mindern. Im Vergleich zur Koffeinmenge, damit du das mal so ungefähr abschätzen kannst. Ein ganz normaler Filterkaffee mit 200 Millilitern hat ungefähr, je nach Stärke und Bohnenart, 70 bis 140 Milligramm Koffein. Ein Espresso von 30 Millilitern hat 40 bis 80 Milligramm. Und ein Instant-Kaffee, auch wieder mit 200 Millilitern, hat 30 bis 90 Milligramm. Und auch hier je nach Marke und Zubereitung. Sprich, 300 Milligramm Koffein am Tag, halten wir für uns fest, ist hier eher moderat gesehen. Das ist natürlich nicht in einer Dosis, sondern über den Tag verteilt. Was wichtig ist für die Schlafqualität, wann du den Kaffee trinkst. Untersuchungen wurden also mit 300 Milligramm pro Tag, aber auch 100 bzw. 400 Milligramm durchgeführt. Und was kam als Ergebnis raus? Bei 100 Milligramm Koffein in weniger als 4 Stunden Abstand zum Schlaf kann auch schon Probleme verursachen. Bei 400 Milligramm ist es tatsächlich so, dass auch innerhalb von 12 Stunden vor dem Schlaf Probleme mit dem Schlaf, mit der Qualität, mit dem Durchschlafen entstehen können. Also die Empfehlung hier, wenn du auf den Kaffee nicht verzichten kannst, auf das Koffein, um wach zu werden, Dann empfehlen die Wissenschaftler der Studie, diese 100 Milligramm Koffein bis spätestens 4 Stunden vorm Schlafen gehen und die 400 Milligramm, wenn es sein müssen, 12 Stunden vor dem Schlafen gehen. Wobei ich sagen muss, 400 Milligramm, das ist schon nicht ohne, da hast du einiges zu tun. Der nächste Punkt der Gründe für den schlechten Schlaf wäre, die schlechte Schlafhygiene und unregelmäßige Schlafenszeiten, etwa durch Schichtarbeiten oder Jetlag, sowie eine störende Schlafumgebung, also je nachdem, wie dein Schlafzimmer aussieht, hast du viel Lärm um dich herum, um deine Wohnung, um dein Haus, hast du viele helle Lichter, da reicht übrigens auch schon ein kleines LED-Licht und auch das kann schon den Schlaf erheblich beeinträchtigen. Und natürlich, wie ich es vorhin gesagt habe, gehst du ins Bett, ist dein Ritual erstmal eine Stunde Netflix zu schauen, dann reduziert das ebenfalls die Schlafqualität, denn das sogenannte Blaulicht, und das hat nichts mit der Polizei zu tun, simuliert in unserem Körper, dass es gerade Tag ist. Wir haben Rezeptoren an den Augenlidern, die unserem Gehirn signalisieren, ob es Tag oder Nacht ist. Das blaue Licht, also eine Frequenz des normalen Tageslichtes, ist der Reiz für unseren Körper, auf Aktivität, also Tag, zu schalten. Achte also auf deine Schlafumgebung. Da werde ich nochmal gleich zum Schluss nochmal ein paar genauere Ideen bringen, wie du das ganz einfach in deinen Alltag integrieren kannst. Und der letzte Punkt, Medikamente und Nebenwirkungen. Es gibt bestimmte Medikamente, insbesondere solche, die zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und psychischen Störungen vorgesehen sind, die ebenfalls den Schlaf negativ beeinträchtigt und zu Schlafstörungen führen kann. Zur nächsten Frage. Welche Effekte hat Schlafmangel auf unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit? Und da möchte ich auch nochmal auf das Buch von Dr. Käferstein eingehen, der das sehr gut veranschaulicht hat. Denn bei Schlafmangel haben wir Merkmale, die sich verschlechtern, also sinken, und welche, die sich erhöhen. Ich möchte da mal ein paar aufzählen, und zwar verschlechtern bzw. sinken tun. Unter anderem die Kraft bzw. Ausdauer, die Motivation, Immunabwehr, Fettverbrennung, Stresstoleranz und so weiter. Es gibt andere Aspekte, die steigen und die sind leider nicht so gut. Hier reden wir von Entzündungen, Herzinfarkt und Schlaganfallrisiken. Die Lust auf kalorienreiche Lebensmittel und vor allen Dingen für Sportler wichtig, die Verletzungsanfälligkeit. Besonderes Augenmerk möchte ich jetzt nochmal kurz auf die Schichtarbeit bzw. auf die unregelmäßigen Arbeitszeiten legen und was diese Aspekte mit dem Schlaf anrichten und wie man theoretisch damit auch umgehen kann. Und da habe ich zwei Untersuchungen rausgesucht und da möchte ich schon mal vorneweg sagen, wenn es um die ganzen Quellen und Untersuchungen geht, die ich nenne, die findest du alle verlinkt in den Shownotes. Und wenn nicht direkt, dann findest du die Verlinkung zu meinem passenden Blogartikel und dort findest du ganz unten ein Quellenverzeichnis, wo du dir jede einzelne Studie und jede einzelne Quelle genau anschauen kannst, die ich hier für die Inhalte verwendet habe. Also, zur Schichtarbeit. Leider, muss man sagen, ist das ein fester Bestandteil unseres heutigen Lebens und dieser Bestandteil bringt viele gesundheitliche Risiken. Die Schlafprobleme sind die einen davon. Erhöhtes Risiko für chronische Erkrankungen das andere. Schlafprobleme an sich sind dann, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, Auslöser für weitere Krankheiten. Wenn es dich genauer interessiert, welche Auswirkungen die Schichtarbeit bzw. unregelmäßige Arbeitszeiten auf den Schlaf haben und wie man damit umgehen kann, dann empfehle ich dir den passenden Blogartikel auf meiner Homepage dazu. Den findest du natürlich in den Shownotes und dann kannst du über die Verlinkungen dich noch detaillierter reinlesen. Dort habe ich auch weitere Studien verlinkt und Quellen, die dir zeigen, was die Schichtarbeit so mit unserem Körper macht. Schon mal vorneweg, es ist nicht viel Gutes an Schichtarbeit. Es gibt aber Möglichkeiten, sich mit dem richtigen Verhalten ein bisschen damit zu arrangieren, denn manchmal ist es einfach unumgänglich. Worauf ich auch nochmal genauer in den Blogartikel eingegangen bin, ist die Rolle des Schlafes im Stressmanagement und bei der mentalen Gesundheit. Da beschäftige ich mich mit einer Studie, die im Zusammenhang mit schlechter Schlafqualität spricht und was eine kürzere Gesamtschlafzeit, eine spätere Schlafenszeiten und größere Schwankungen in der Schlafdauer mit unserer Stimmung und dann weiter mit der Depression zu tun haben. Was jetzt für uns aber wichtig wäre, wäre die nächste Frage: Wie sieht überhaupt der optimale Schlaf aus? Und wenn ich hier jetzt diese Punkte vortrage, dann wirst du ganz sicher sagen, dass das, was ich jetzt hier gesagt habe, absolut unrealistisch ist. Aber ich rede hier vom, ich sag mal, optimalen Optimum. Und das sind Punkte, die sagen nicht, wie du es machen sollst, sondern wie es aussehen sollte. Und zwar beginnen wir mit dem Einschlafen. Wenn du dich ins Bett legst und innerhalb von 15 Minuten einschläfst, ist das ein Zeichen dafür, dass du einen guten und gesunden Schlaf hast. Du schläfst etwa 9 Stunden durch, ohne aufzuwachen. Du wachst ohne Wecker auf und fühlst dich erfrischt und energiegeladen. Und ganz wichtig, du orientierst dich an der Dunkelheit, denn der Nachtschlaf ist das Optimum für unsere Regeneration. Und das möchte ich dir mal ganz kurz und knapp erklären, wie man auf diese 9 Stunden kommt und warum es wichtig ist, auf den Nachtschlaf zu achten. Der Schlaf, vielleicht hast du das schon mal gehört, ist in verschiedene Phasen eingeteilt. Diese Phasen sind insgesamt 4 Phasen, und zwar Einschlaf, Traumschlaf, leichter Schlaf und Tiefschlaf. Und wenn wir schlafen gehen, gehen wir erstmal durch alle 4 Phasen. Und so wie ich es dir gerade vorgetragen habe, die Phasen, das ist auch die Reihenfolge. Nach dem Einschlafen kommen wir in den REM-Schlaf. Das ist der sogenannte Traumschlaf. REM heißt er, weil es im Englischen die Rapid Eye Movement Phase ist. Unser Körper ist komplett gelähmt und nur unsere Augen bewegen sich von links nach rechts. Das ist die Phase, wo wir am meisten und am intensivsten träumen auch. Aus dieser Phase kommen wir in den leichten Schlaf und dann gehen wir direkt über in den Tiefschlaf. Der Tiefschlaf ist der Schlaf, in dem unser Körper maximal regeneriert. Diese Tiefschlafphasen sind am Anfang, also in der ersten Nachthälfte, am längsten und werden mit Fortschreiten des Schlafs immer kürzer. Dafür sind die REM-Phasen am Anfang sehr kurz und werden im Verlauf immer länger. Dadurch teilt sich unser Schlaf in eher Tiefschlaf zu Beginn und eher REM-Schlaf in der zweiten Hälfte. Wichtig zu wissen ist, dass der Körper in der Tiefschlafphase regeneriert und die Psyche eher im Traumschlaf. Und jetzt kommt dieser sogenannte Nachtschlaf noch dazu. Ich habe ja schon angedeutet, dass das Sonnenlicht ein wesentlicher Faktor ist, um uns wach zu halten. Aber genauso gibt es verschiedene äußere und innere Reize, die unseren Körper auf Wachsein oder Schlafen einstellen. Ganz kurze Werbung in eigener Sache. Möchtest du dich in dieses und weitere Themen einlesen? Interessieren dich vielleicht die Quellen dahinter? Dann empfehle ich dir meinen Blog. Hast du wenig Zeit, möchtest aber auch im Thema sein? Dann melde dich gerne für meinen Gesundheits-Shortcut-Newsletter ein. Auf meinen Social-Media-Kanälen findest du noch weiteren Content und Insights. Die Verlinkungen findest du alle in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Wenn wir alles gut gemacht haben, werden mit der untergehenden Sonne so viele Reize in unserem Körper angekommen sein, dass wir nichts anderes können als müde sein. Und dann fallen wir nach 15 Minuten im Bett in diese Schlafphasen rein. Das passiert durch die Sonne, wie schon gesagt, beziehungsweise die Dunkelheit, durch verschiedene Hormone, durch andere Zyklen und Verhaltensweisen unsererseits. Eine so eine Phase, sprich vom Einschlafen in den Traumschlaf über den leichten Schlaf in die Tiefschlafphase und wieder zurück. Das ist ein Zyklus und eine Welle, sage ich mal, dauert ungefähr durchschnittlich 90 Minuten. Das ist individuell natürlich immer verschieden. Ich hatte auch schon von Quellen gelesen, wo eine Welle zwischen 70 und 110 Minuten sein kann. Also wie gesagt, sehr unterschiedlich. Und auf diese 9 Stunden, von denen ich vorhin gesprochen habe, als ideal, das bedeutet, dass wir 6 Wellen durchgehen. Da hat unser Körper einerseits genug Regenerationszeit und unsere Psyche auch. Wenn es jetzt nicht der Fall ist, dass wir nach 15 Minuten einschlafen, durchschlafen und aufwachen wie ein glückliches Baby, dann können wir diese sogenannte innere Uhr, also den Taktgeber, auch richtig stellen. Und das kannst du machen, indem du jeden Tag morgens früh und wenn es nur 20 Minuten sind, ins Sonnenlicht gehen. Und tatsächlich klappt das auch an bewölkten Tagen. Ohne Sonnenbrille, einfach einen Kaffee auf dem Balkon genießen oder am Fenster. Und dadurch stellst du schon mal deine innere Uhr auf Tag, was dir abends die Produktion der Schlafhormone erleichtert. Was super ist, um die Uhr zu stellen, wenn morgens viel Licht gut ist, Sonnenlicht hat übrigens sehr viel blaues Licht, ist in der letzten Stunde des Tages viel Dunkelheit. Und mit Dunkelheit ist nicht gemeint, dass du alle Sicherungen rausschraubst und wirklich nicht mehr die Hand vor Augen siehst, sondern das bedeutet, dass alle künstlichen Lichtquellen reduziert und natürliche Lichtquellen vielleicht verstärkt eingesetzt werden sollen. Sprich, Kerzenschein hat sehr wenig Blauanteil, aber sehr viel Rotanteil. Deshalb ist es auch rötlich. Die Abendsonne erscheint uns auch rötlicher, weil durch die Atmosphäre der Blaulichtanteil gefiltert wird und viel rotes Licht durchgelassen wird. Das macht uns ebenfalls müde. und feste Rituale können auch dabei helfen, vor allen Dingen Kindern. Wenn du also mit deinem kleinen Kind um 19, 20 Uhr im Bett liegst und möchtest, dass es einschläft, dann sind Gute-Nacht-Geschichten ja in vielen Familien ein Ritual, das das Einschlafen des Kindes einleiten kann. Und so ist es bei uns Erwachsenen genauso. Wenn du die innere Uhr aber komplett aus dem Takt bringen möchtest, dann gibt es auch noch 3 Punkte. Und zwar wäre das künstliche Licht, von dem ich gesprochen habe, von diesem blauen Licht. Wenn du ständig am Handy hockst, auch noch abends, in den Fernseher schaust, an der Konsole zockst. Das sind alles Faktoren, die nicht nur wegen dem blauen Licht problematisch sind, sondern je nachdem, was du schaust oder was du an der Konsole spielst, bist du ja auch noch vielleicht wahrscheinlich voll auf Attacke eingestellt. Und das ist der 2. Punkt. Wir haben ein Attackesystem in unserem Körper, wenn das aktiviert wird, durch verschiedene Faktoren. Und wenn es der chronische Stress ist, von dem ich am Anfang gesprochen habe, die Sorgen, die ich mir mache, weil ich in den Nachrichten gesehen habe, dass irgendetwas passiert ist, das kann alles dazu führen, dass unsere Systeme nicht runterfahren können und uns nicht in den Schlaf bringen. Der 3. Punkt ist das zu späte Essen. Wenn du zu spät, zu viel und zu ungesund isst, wobei wir auch gerne mal irgendwann in einer Folge darüber diskutieren können, was denn zu viel und zu ungesund ist, wird das auch die innere Uhr aus dem Takt bringen. Also, wenn du es richtig verhunzen willst, dann hol dir eine große Dosis Stress und psychische Belastung ab. Konsumiere viele Genussmittel, Alkohol, Nikotin, Koffein, auch noch am besten zur schlechtesten Zeit, ganz knapp vor dem Schlafengehen. Guck, dass du nie zur richtigen Zeit schlafen gehst, dass du dich von vielen Blaulichtquellen bestrahlen lässt und vielleicht hast du noch irgendwelche Medikamente, die den Schlaf auch noch negativ beeinflussen. Das ist alles natürlich bitte umgedreht gemeint und nicht wortwörtlich, so wie ich es gerade gesagt habe. Wenn wir uns jetzt nochmal vor Augen halten, wie das optimale Schlafen laufen soll, stell dir doch mal die Frage, wann du das letzte Mal so geschlafen hast. Und ganz ehrlich, wenn du es nicht mehr weißt, bist du absolut nicht alleine damit. Denn so ein Schlafzustand ist viele absolut nicht umsetzbar. Aber man kann sich definitiv daran orientieren. Man braucht viel Geduld, viel Zeit und natürlich auch viel Übung. Also wenn du glaubst, dass du innerhalb von wenigen Nächten die Punkte, die ich hier in der Podcast-Folge aufzähle, wenn du die durchziehst, dass du ruckzuck schläfst wie ein Baby, dann ist das sehr wünschenswert, aber leider auch eher unrealistisch. Gewohnheiten, dafür brauchen wir Menschen echt lange, Wochen bis Monate, je nach Gewohnheitsumstellung. Und da kannst du nicht erwarten, dass es in wenigen Tagen klappt. Vor allen Dingen nicht, wenn du schon seit Jahren oder vielleicht Jahrzehnten etwas nicht richtig machst, von dem du weißt, dass du es nicht richtig machst. Also der Weg zum optimalen Schlaf erfordert definitiv mehrere und lieber kleine Schritte und dann halt konsequent anstatt schubweise, weil da sehen wir uns, glaube ich, einig, die Effektivität von solchen Maßnahmen sind so gut wie von Crash-Diäten. Wenn du Sport machst und du möchtest das richtig gut machen, dann ist ein guter Schlaf sehr gut für dich. Es gibt ein paar Punkte, die du auf dem Schirm haben kannst, die besonders deine sportliche und körperliche Leistungsfähigkeit verbessern. Wenn du die Schlafoptimierung mehr mit auf deinem Trainingsplan hast, so wie ich das ganz, ganz am Anfang aus dem Buch zitiert habe von Dr. Käferstein, dort spricht er auch noch über weitere Punkte, die ebenfalls gute Gründe sind, um auf den Schlaf zu achten. Zum Beispiel der Punkt Trainingsanpassung. Wer gut schläft, wer durch diese 6 Phasen durchgeht, der hat nicht nur noch mehr Zeit und Möglichkeiten, dass der Körper die ganzen Trainingsreize, die er über den Tag bekommen hat, viel besser zu verarbeiten. Es ist tatsächlich auch so, dass wir im Schlaf, Dr. Käferstein nennt das Offline-Learning, betreiben. Wenn wir jetzt einen Trainingsreiz setzen, dann verarbeitet unser Körper das, während wir das machen, auch schon. Im Schlaf werden die gescholtenen Muskeln, sage ich mal, regeneriert, Knochen werden stabilisiert, aber diese neuronale Vernetzung, dieses in die Software Einarbeiten von neuen Übungen, von neuen Bewegungen, von schnelleren Bewegungen, das passiert in der Nacht im Offline-Learning 9-mal schneller als während der Übung. Vielleicht ist dir das mal aufgefallen. Denk mal an deine Schul- und Studentenzeit zurück, wenn du was auswendig gelernt hast und das Gefühl hattest abends, dass du eine gewisse Passage absolut nicht mehr in deinen Kopf bekommst und morgens früh wieder aufgewacht bist und vielleicht doch viel mehr da hängen geblieben ist, als du dachtest. So ein bisschen in die Richtung geht dieses Thema Offline-Learning. Der nächste Punkt, warum guter Schlaf nicht nur im Sport, aber besonders im Sport gut ist, wenn der Körper 9 Stunden zur Verfügung hat und das Immunsystem seine Arbeit tun kann, dann haben wir im Laufe des Tages viel mehr körperliche Kapazitäten, um wirklich an unserem Leistungsmaximum arbeiten zu können. Ich habe in der Aufnahme auch schon von Wachstumshormonen gesprochen und das fand ich eigentlich relativ einprägsam. Und zwar kann man den Schlaf auch als legales Doping werten. Wachstumshormone, die ausgeschüttet werden im Schlaf, vor allen Dingen im idealen Nachtschlaf und hier auch Wachstumshormone eher in der ersten Nachthälfte, dienen der Regeneration. Und ich habe gerade legales Doping gesagt. Es wurde ausgerechnet, dass wenn alles richtig läuft, wenn der Körper genauso arbeitet, wie er soll, dass im Monat Wachstumshormone ganz legal von unserem Körper produziert werden, die auf dem Schwarzmarkt ungefähr 1000 Euro kosten würden. Pro Monat. Also da kannst du dir mal ausrechnen, wie viel Geld du sparst. Gern geschehen für den Tipp. Der nächste Punkt für dich, die goldenen Schlafregeln nochmal zusammengefasst. Damit du besser schläfst, kannst du folgende Regeln in deinem Alltag umsetzen. Das wird jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung, aber da gibt es auch noch ein paar neue Punkte. Hier einmal eine Gesamtübersicht. Punkt Nummer 1 ist die Regelmäßigkeit. Jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett und zur gleichen Zeit aufwachen ohne Wecker, egal ob wochentags oder in den Ferien. Punkt 2, der Nachtschlaf. Vermeide es erst um 2 Uhr nachts ins Bett zu gehen und bis in den Vormittag zu schlafen. Nur der Schlaf in der Nacht hat den gewünschten regenerativen Effekt. Punkt 3, die Schlafumgebung. Verdunkle dein Schlafzimmer vollständig, halte dein Schlafzimmer kühl bei ungefähr 17 Grad. Verbanne alle Lichtquellen, selbst kleine Standby-Lichter von Handys, Laptops oder Fernsehern. Punkt 4, die Ernährung. Vermeide 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen schwere Mahlzeiten. Genauso ist es bei Punkt 5, beim Sport. Intensive sportliche Aktivitäten in den letzten 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen wirken ebenfalls negativ auf den Schlaf. Stattdessen sind sanfte Bewegungen wie Yoga, Beweglichkeitstraining oder ein Spaziergang dafür doppelt förderlich. Das Tageslicht, wie schon gesagt, tanke morgens nach dem Aufstehen Sonnenlicht, damit du deine innere Uhr für den Tag, aber auch für die Nacht richtig stellst. Meide Koffein, Alkohol und Nikotin, besonders am Abend, da sie den Schlaf negativ beeinflussen. Und wenn du der Typ Mensch dafür bist, sind feste Routinen, Entspannungsübungen, vielleicht sogar eine warme Dusche kurz vorm Schlafen gehen, genau das Richtige. Bist du im Team Powernap, dann rate ich dir, nach 15 Uhr mit den Powernaps eher vorsichtig zu sein, weil die dann diese innere Uhr so ein bisschen umstellen und vielleicht, je nachdem, Powernap wären auch nur 15 bis 20 Minuten. Manche machen dann 1,5 Stunden draus, also einen ganzen Schlafzyklus. Aber das stellt unsere innere Uhr so ein bisschen auch wieder falsch. Und natürlich lässt sich nicht jede dieser Regeln immer zu 100% umsetzen. Manchmal hast du einen Tag, an dem du früh aus dem Haus raus musst, erst spät nach Hause kommst oder Kinder betreust, was dann bestimmte Schlafgewohnheiten einfach erschwert. Und genau aus diesem Grund ist es wichtig, diese Regeln individuell anzupassen. Denn eins solltest du nicht, und zwar dich gezwungen und schlechter fühlen als vorher, weil das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Maßnahmen dann eher zu drastisch und unpassend sind. Und abschließend möchte ich auch nochmal ein Augenmerk auf Folgendes werfen, und zwar gibt es nicht medikamentöse Unterstützung für bessere Schlafqualität. Und ja, natürlich, die gibt es. Ich möchte 3 explizit mal rausnehmen, und zwar gäbe es die Omega-3-Fettsäuren. Die haben nämlich laut Studien eine positive Wirkung auf die Schlafqualität. Zusätzlich, und das ist auch sehr nützlich, haben sie ein entzündungshemmendes Potenzial für den Körper. Ein weiterer Punkt, die Lichttherapie. So wie ich es dir gesagt habe, Kerzenschein eher am Abend, morgens dann das helle Sonnenlicht, falls vorhanden. Man kann aber mit der Lichttherapie, wenn man jetzt zum Beispiel in Schichten arbeitet oder viel fliegt und in verschiedenen Zeitzonen arbeitet, mit der Lichttherapie arbeiten. Und ich sag mal, von außen den Schlaf-Wach-Rhythmus regulieren. Von den moderaten körperlichen Aktivitäten hatte ich auch schon gesprochen. Regelmäßiger Sport führt zu Stressabbau, was beim Einschlafen gut hilft. Aber da möchte ich jetzt nicht noch ein drittes Mal drauf eingehen. Besonders zu diesen 3 Interventionen habe ich auch noch Studien rausgesucht, die du in meinem Blogartikel findest und dich da auch sehr gerne einlesen kannst. Kommen wir zum Fazit. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen zeigen, wie der optimale Schlaf aussieht, was dazu führt, dass unser Schlaf nicht optimal ist, warum es sinnvoll ist, nicht nur als hochbezahlter Sportler den Schlaf zu optimieren, sondern auch als leidenschaftlicher Büroathlet. Es gibt viele Maßnahmen, um etwas Positives für die Regeneration und hier also den Schlaf zu tun. Aber alles bitte nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Wenn es zu sehr stresst, wenn es dich zu sehr anstrengt, dann ist es natürlich nicht der Weg, den du gehen solltest. Wenn du bei der Umsetzung Unterstützung brauchst, bei der Analyse des Ist-Zustandes und beim Festlegen des Soll-Zustandes, dann unterstütze ich dich gerne. Du findest natürlich auch alle Informationen zu meinem Coaching, zu meiner Arbeit auf meiner Homepage. Bist du gerne sportlich aktiv, dann sind so Punkte wie eine fokussiertere, verletzungsresistente Performance, seltener krank werden und erhöhte Leistungsfähigkeit schon Punkte, die man beachten sollte, denn viele geben dafür unfassbar viel Geld aus und haben gar nicht auf dem Schirm, wie viel Potenzial eigentlich das eigene Leben und der eigene Lifestyle überhaupt bieten. Und nein, ich möchte dir nicht mit dieser Folge Partys und andere soziale Ereignisse schlechtreden. Es geht darum, für dich individuell das richtige Maß zu finden, zu wissen, wie du dich selber aus einer schlechten Phase bringen kannst, was der Schlaf überhaupt auslösen kann für positive Ereignisse. Und wenn du noch weitere Fragen hast, dann freue ich mich über deine Kontaktaufnahme. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. In den Shownotes findest du alle wichtigen Verlinkungen. Und wenn du noch etwas Zeit übrig hast, würde ich mich über eine Bewertung des Podcasts auf Spotify, Apple Podcasts und Co. freuen. Bis zur nächsten Folge, weil Gesundheit auch Männersache ist. Ciao.